Ja, hallo, herzlich willkommen. Neue Folge Führung kann so einfach sein. Es ist wieder Talktime und ich freue mich ganz besonders, heute den Nils Greinert dabei zu haben von Gambit Consulting. Und bevor ich irgendwas zu Nils Groß erzähle, Nils ist jemand, der ist mir bei LinkedIn begegnet. Und ich habe irgendwie haben wir uns mal verbunden und ich sehe, was er so schreibt. Vielleicht sieht er auch, was ich schreibe. Jedenfalls fand ich immer so zum Thema Führung, dass der Nils ganz coole Sachen so schreibt. Vieles, wo ich immer sage, ja, finde ich auch. Einiges, wo ich sage, finde ich jetzt eigentlich cool mal zum Nachdenken und so. Und ich sehe auch, dass er immer fleißig kommentiert. Also er ist sehr, sehr aktiv, auch so auf Social Media und das als Head of Marketing. Und dann habe ich einfach gedacht, den Kerl muss ich mal ins Interview einladen. Und Nils, herzlich willkommen und es freut mich extrem, dass du da bist.
Hi, herzlich willkommen. Ach Gottes Willen, Alter. Dann können wir direkt mal schneiden.
Nichts geschnitten. Das bleibt drinnen, das ist sympathisch. Hey Nils, wirklich schön, dass du da bist. Freue mich extrem. Wir haben ja auch schon ein Vorgespräch gehabt. Und in diesem Vorgespräch, wo wir uns so ein bisschen beschnuppert haben, kann man ja sagen, habe ich mir so viele Sachen über dich aufgeschrieben und so. Und du hast auch vorhin nochmal gesagt, hey komm, lass uns gerade reinsteigen und so. Wieso bist du eigentlich Führungskraft geworden?
Ja, nochmal kurz den Start. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Schön. Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde und auf das Gespräch. Ja, warum bin ich Führungskraft? Das ist tatsächlich alles sehr iterativ passiert bei meinem Arbeitgeber. Ich habe angefangen in dem Bereich und durfte da das Marketing aufbauen. Ich habe das alleine gemacht mit einem der Geschäftsführer. Ja, und je größer, je erfolgreicher das wurde, desto mehr Arbeit wurde das natürlich. Und dann bin ich in diese Position reingewachsen. Nie geplant, war auch eigentlich irgendwie nie mein Wunsch. Und jetzt, wo ich es bin, ist es ein Traumjob für mich.
Ah, das ist sehr wichtig, ne? Jetzt, wo ich es bin. Okay. So wie ich dich erlebe, nimmst du es mir nicht übel, wahrscheinlich die nächste Frage. Ich hoffe es zumindest und so. Aber bist du denn als Führungskraft besser als andere aus deinem Team oder wäre jemand aus deinem Team geeigneter, da Führungskraft von diesem Marketing und Communication zu sein?
Also ich bin eine gute Führungskraft. Das kann ich, glaube ich, mit Überzeugung sagen. Ich kann vor allem gut mit Menschen. Also ich glaube, die Fähigkeit, die am ausgeprägtesten ist Empathie. Mhm. Ich glaube, ich kann gut auf Menschen eingehen, ich kann sehr gut zuhören und weiß, glaube ich, in vielen Momenten, wie man Menschen behandeln muss. Ich kann aber auch ganz klar sagen, diese Fähigkeit haben in meinem Team sehr, sehr viele. Und es kann gut sein, dass das andere auch wesentlich besser können, als ich das kann.
Aber dann hat noch niemand anders Ambitionen angemeldet.
Ja, das ist es tatsächlich. Also wir haben vor allem Spezialisten im Team, die sich auch in ihrer Spezialistenaufgabe sehr, sehr wohlfühlen, wiederfinden und verwirklichen können. Die sind gar nicht führungsunambitioniert. Die leiten zum Beispiel extrem gerne Projekte bei uns intern. Und dann arbeite ich denen quasi zu. Mhm. Aber so die ganz generalistische, dieser ganz generalistische Führungswunsch, der ist, glaube ich, nicht so wirklich ausgeprägt. Mhm. Und deswegen passt die Zusammensetzung ganz gut. Wobei es mir grundsätzlich auch nicht wichtig ist. Also ich muss weder als irgendwie herausstechende Führungskraft wahrgenommen werden, noch bin ich jemand, der die Bühne stürmt und dabei irgendwie Ellbogen ausschlagend alles beiseite fegt, was mir den Weg versperrt. Das ist nicht mein Ansatz. Also das passiert als Team. Das sind auch nicht meine Mitarbeitenden, das sind meine Kollegen und Kolleginnen. Natürlich bist du in der einen oder anderen Situation dann gefragt und musst irgendwie mal eine Entscheidung treffen, die dann vielleicht auch nicht alle mitgehen, dass das passiert. Trotzdem geschieht das demokratisch.
Aber schon ein gutes Stichwort gerade für mich. Du hast ja so vorhin, habe ich dir ja gesagt, hey, manchmal greife ich einfach nach und so. Hey, Stichwort Entscheidung treffen finde ich gerade ganz spannend. Auch da habe ich nämlich neulich mit jemandem so drüber diskutiert. Und jetzt hast du schon so gesagt, ja, demokratisch oft und so, aber wie triffst du denn Entscheidungen? Also ist es ein Bestreben von dir sozusagen, wann immer möglich das ganze Team mit einzubeziehen und dann wird dann da abgestimmt oder braucht es einen Konsens oder wie werden Entscheidungen bei euch getroffen? Was ist dir da wichtig als Führungskraft?
Also wir arbeiten ja, also wir sind ja eine interne Abteilung. Wir arbeiten einfach ganz oft in Projekten mit verschiedenen Menschenkonstellationen dann dabei. Und ich versuche schon dann immer das jeweilige Projektteam mitzunehmen, ne? Weil ich glaube, jeder hat eine relevante Perspektive. Die Kunden oder die Zielgruppenperspektive ist natürlich sowieso immer die wichtigste, aber darüber hinaus versuche ich dann schon, jede Perspektive abzufragen und in Entscheidungsprozesse mit einfließen zu lassen. Und dann ist es tatsächlich, also es kam tatsächlich auch schon vor, dass wir einfach abgestimmt haben. Ja, und dann geht ein Ergebnis 5-4 aus. Und dann gewinnt das 5er-Ergebnis. Das passiert auch schon. Mhm. Und dann sehe ich, also meine Stimme ist dann 1 von 9. Meine Stimme ist nicht wichtiger und ich habe auch nicht den Drang, die Dinge alleine zu entscheiden. Ich halte meine Perspektive nicht für besser. Mhm. Die ist einfach eine. Mhm. Und da der persönliche Geschmack oder sonst irgendwas sehr Subjektives niemals entscheiden sollte, versuche ich eben, verschiedene Fachrichtungen zu einer Meinung zu bilden.
Okay, cool. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Aber das lassen wir auch drin, ne?
Das lassen wir. Mal gucken, wer schneide ich denn raus? Nee.
Ja, genau.
Ich wollte nochmal zu dem Beginn sagen, eine der ersten Sachen, die du ja vorhin gesagt hast, war auch, ich halte, dass du dich für sehr empathisch hältst.
Ja.
Inwiefern, oder was sind das für Situationen, wo du findest, dass es wichtig ist, dass du als Führungskraft empathisch bist? Also und was zeichnet das dann aus in dieser Situation?
Also die Grundlage dafür, dass man das überhaupt sein kann, ist Kommunikation, dass du viel mit deinem Team redest, dass du die einzelnen Teammitglieder einschätzen kannst, ne? dass du überhaupt weißt, wie du sie anfassen musst. Das heißt, also als Beispiel das Thema Kritik formulieren. Ne? Kritik formuliere ich sowieso niemals angreifend und niemals irgendwie überhart, sondern immer klar, und mit einem Hebel, den man dann anpacken kann. Ne? Also ich versuche immer sehr, sehr klar in der Kommunikation zu sein und dann dem einen oder anderen, der vielleicht etwas mehr entgegenkommen braucht in solchen Situationen, dann eben Chancen oder Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man Dinge verbessern kann. Das sind aber auch niemals quasi dann Aufträge, die es umzusetzen gilt, sondern das sind einfach Perspektiven, die ich halt habe, wo ich dann denke, ein Ergebnis oder ein Zwischenstand könnte irgendwie besser sein. Mhm. Das beim Thema Kritik ist es sogar ziemlich, ziemlich klar. Also du kannst Kritik formulieren, eine Person nimmt das halt ganz neutral auf und versucht es dann irgendwie umzusetzen oder eine Person ist weniger sicher und fühlt sich durch Kritik vielleicht angegriffen. Sieht das vielleicht irgendwie generalistischer, dass das was mit der Person und gar nicht mit dem Ergebnis zu tun hat. Mit beiden muss man zurechtkommen und beide Situationen brauchen unterschiedliche Lösungen. Die versuche ich einfach jeweils herbeizuführen. Auch die Intensität ganz generell der Kommunikation ist bei unterschiedlichen Personen natürlich eine andere. Ne? Also in dem einen Fall reicht vielleicht eine regelmäßige kurze Kommunikation oder eine regelmäßige längere Kommunikation. Der andere braucht quasi immer ganz viele kurze Einheiten, um sich gesehen zu fühlen oder so.
Ja, das finde ich persönlich auch immer wichtig, dieses so, dass der immer dran zu denken, es geht gar nicht so sehr, natürlich auch ein bisschen darum, was ich als Führungskraft wichtig finde, aber auf der anderen Seite genauso mein Team oder die einzelnen Mitarbeitenden. Ja, wie du sagst, ne, der eine braucht mehr den Austausch. Also es geht ja nicht immer nur um Kritik, es geht auch darum, sich zum Beispiel einfach mal gedanklich, fachlich auszutauschen, ein bisschen zu fachsimpeln und neue Ideen zu spinnen. Und der eine braucht das ein bisschen öfter vielleicht mit mir als Führungskraft und der andere sagt irgendwie, 2x im Monat reicht irgendwie.
Ja, da, also wir haben, also wir haben da, ich habe das tatsächlich schon regelmäßig. Ich habe mit jedem einzelnen Teammitglied einen wöchentlichen Call und wir haben nur noch zwei, drei Team-Calls, die wir aber auch mit dem Sales- und HR-Bereich kombinieren, weil wir da sehr eng jeweils zusammenarbeiten. Also die Regelmäßigkeit ist schon gegeben, ne?
Ja,
Trotzdem
klar.
braucht es bei der einen oder anderen Person noch mal ein bisschen mehr. Das ist auch völlig okay. Ich finde, Kommunikation ist wahrscheinlich die wichtigste Aufgabe, die ich habe. Generell bin ich operativ gar nicht mehr so tief drin. Manchmal leider, manchmal vermisst man es dann doch. Aber dieses dafür Sorge tragen, dass alle an einem Ort sind, an dem sie sich entfalten können und an dem sie die Möglichkeit haben, dass es ihnen richtig gut geht, die ist irgendwie schon so meine wichtigste Tätigkeit.
Ja,
Und das
jetzt
heißt
eben,
aber nicht.
eben spannend. Jetzt hast du, ich hau schon wieder rein. Ich weiß, Nils, sorry, aber es ist wirklich schon sehr, sehr spannend mit dir. Und zwar, jetzt hast du schon gesagt, ja, operativ gar nicht mehr so sehr, manchmal auch leider und so. Was sagst du, hast du persönlich für dich als Nils, aber natürlich auch als Führungskraft, was hast du persönlich gewonnen, indem du dich immer mehr aus dem Operativen zurückgezogen hast? Was hast du dadurch gewonnen für dich?
Also ich habe dir ja eben schon erzählt, die Reise hat ja begonnen, dass ich quasi diesen Bereich aufgebaut habe, ne? Also irgendwie so von der ersten strategischen Überlegung bis zur finalen Umsetzung. Ich habe früher aber ganz oft diesen Blick für das große Ganze verloren, ne? Ich war sehr in diesen Details verstrickt, ich war auch in die Details verliebt. Also die haben mir echt immer Spaß gemacht. Das ist auch tatsächlich das, was ich heute so ein bisschen vermisse. Aber das große Ganze, diese Strategie ist halt immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und das ist natürlich nicht ganz förderlich, gerade dann nicht, wenn du das am Anfang alleine machst. Und rein fachlich ist das jetzt eigentlich ein großer Vorteil, dass ich quasi in diese Vogelperspektive gewechselt bin und versuchen kann, die ganzen Projekte zu einem großen Ganzen zusammenzusetzen. Ja, dass man da wirklich eine ganzheitliche Strategie hat und nicht die vielen kleinen Aktionen, die zwar in ihrem Detail jeweils Sinn machen, aber möglicherweise nicht ganz so gut zusammenpassen. Das passiert uns tatsächlich immer mal wieder, weil wir, wie gesagt, seit ein paar Jahren erst alles von Grund auf neu aufbauen. Da passt noch nicht alles zusammen, aber durch diese neue Perspektive, die ich jetzt auf die Marketingmaßnahmen habe, ist das, glaube ich, schon ein klarer Fortschritt zu früher.
Ja, spannend, weil das ist natürlich so ein Kampf, den viele Führungskräfte führen, ne? Also dieses so, man sagt ja auch dann immer, redet ja so gerne an so gewissen Stellen dann auch so von Micromanagement, wenn du viel zu tief drin steckst im Detail, aber natürlich auch oft nicht loslassen kannst, ne? Das ist
Ja,
sehr, sehr
also
spannend.
ich bin glaube ich, niemals Mikromanager irgendwie gewesen, aber so leichte Tendenzen hat man, glaube ich, dann immer, ne? Gerade wenn man quasi diesen Schritt von der Detailarbeit in die
Das ist sicher.
Helikopter- oder in die Vogelperspektive geht, dann klar, dann passiert das schon mal, dass man noch zu sehr im Detail irgendwie verstrickt ist. Ich glaube aber, dass das gelöst ist, sobald genug Vertrauen. Also eigentlich ist es immer eine Vertrauensfrage. Ne? Das ist das Gleiche, gehe ich in den Urlaub oder mache ich das nicht? Oder gehe ich in den Urlaub und bin permanent erreichbar, beziehungsweise frage sogar aktiv nach.
Ja. Und fragst du nach während des
Ja, ich
Urlaubs?
also muss, also ich habe, also tatsächlich habe ich bis so vor 2 Jahren habe ich mal angerufen und gefragt, und wie läuft's? Ne? In dem Wissen, dass es sowieso gut läuft. Es lief immer gut. Ne? Das Vertrauen ist auch da. Das Vertrauen ist im Alltag ja auch komplett da. Ich frage auch nicht da jeden Tag, und wie läuft's? Das ist mir, um ehrlich zu sein, auch egal. Ne? Also der Weg zum Ziel ist mir egal. Ich möchte, dass Ziel erreicht werden. Die Wege dahin können alle so gestalten, wie sie das dann möchten. Ich habe aber tatsächlich dieses Jahr den allerersten Urlaub gemacht, wo ich nicht nur nicht gefragt habe, sondern auch nicht mehr erreichbar war, weil ich mein Handy nicht mitgenommen habe. Ne? Also das war tatsächlich, ich habe schon früher angefangen, nicht mehr selbst nachzufragen, war zwar noch erreichbar dieses Jahr, aber das erste Mal quasi jegliche Kommunikationsmöglichkeit abgeschnitten. Und ich muss sagen, es war der erholsamste Urlaub überhaupt.
Ja.
Und nicht nur das, der Laden steht noch.
da habe ich keinen Zweifel dran. Ich muss lachen, ist sehr sympathisch, dieses so ja, Handy weggelassen. Gut, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich muss natürlich zugeben, ich habe es ein bisschen anders gelöst. Ich habe auf mein Handy gar nicht erst irgendwie E-Mail-Programm und so verknüpft und so. Also ich kriege gar keine E-Mails auf mein Handy. Damit geht es schon mal los, weil ich einfach gesagt habe, das fange ich gar nicht erst an, den Mist. Also für mich aus meiner Perspektive, ja.
Mist. Und so. Ist auch Mist.
Das freut mich, dass du einen schönen Urlaub hattest. Jetzt hast du auch gerade schon wieder gesagt, ich sage ja immer interessante Sachen und schöne Vorlagen für mich zum Nachfragen. Du hast ja eben schon gesagt, eigentlich ist dir ja auch egal, wie es läuft und so, die kriegen das schon hin, das Vertrauen ist da. Du hast ja in unserem Vorgespräch auch, und ich glaube, das hängt ja sehr gut zusammen, du hast ja auch gesagt, mich interessiert nicht, ob jemand 6 oder 8 Stunden am Tag arbeitet, war deine Aussage.
Ja.
Schlagen da nicht manche Leute, die vielleicht nicht jetzt bei dir arbeiten oder so, aber schlagen da nicht manche Leute so die Hände über den Kopf, wenn sie sowas hören?
Ja, mit Sicherheit. Also ganz klar, denen geht es aber vielleicht auch eher darum, also ich glaube, das ist eine sehr, sehr traditionelle Sicht dann. Ne? Also wenn du glaubst, dass eine Person irgendwie über 8 Stunden immer produktiv oder kreativ sein kann, dann ist das in meinen Augen falsch. Auch ich kann das nicht, auch ich arbeite mal nur 6 Stunden, ich arbeite auch schon mal deutlich länger als 8 Stunden. Das ist ja, du kannst nicht auf Knopfdruck kreativ sein. Ne? Und gerade wenn wir in so längerfristigen Projekten unterwegs sind, wo man lange auf Ziele hinarbeitet, dann funktioniert das einfach nicht, jeden Tag die gleiche Leistung abzurufen. Und dann ist es mir einfach wichtig, dass wir ein Ergebnis abliefern, das pünktlich da ist, das in einer Qualität, die gefordert ist, da ist oder die sogar übertrifft. Und da das bisher immer der Fall ist oder gewesen ist, steigert natürlich jedes Projekt das Vertrauen, dass die Leute schon wissen, was der Weg zum Ziel ist. Ne? Und ja, man kann das so sehen, man kann natürlich auch immer den Gedanken haben, dass das ausgenutzt wird, wenn man da quasi so viel Freiraum und Freiheit lässt. Aber ich bin ein sehr positiv denkender Mensch.
Ja, das,
mich hat
das
noch keiner enttäuscht. Und wie gesagt, die Ergebnisse waren vom Kollektiv und vom Einzelnen immer zufriedenstellend. Nicht nur für mich selbst, sondern auch für unser Management. Und entsprechend fahren wir mit dem Weg bisher ganz gut. Und wenn es mal ausgenutzt werden würde, bin ich mir sehr sicher, dass das ziemlich schnell rauskommt.
Ich weiß nicht, ob meine Frage jetzt präzis formuliert ist und das genau trifft, aber ehrlich gesagt war ich noch gar nicht so in so einer Situation drin, oder zumindest weiß ich jetzt, ehrlich gesagt, bin ich mir gerade ein bisschen unsicher, aber was ich mitbekomme, ist, dass viele Führungskräfte ja sagen, irgendwie, oder vielleicht ist es auch ein menschliches Bedürfnis, dass wir ja irgendwie so Vergleiche anstellen und man hat doch irgendwie so ein Gefühl. Und hast du dann auch mal das Gefühl so von wegen, ja, der sollte doch das Konzept für den und den machen, wieso ist denn das immer noch nicht fertig? Und das wäre ja vielleicht so ein bisschen, allein schon diese Frage würde ja vielleicht so am Anfang stehen, was ist dahinter? Und jetzt ist immer so, wie ich es bislang erlebe mit anderen Führungskräften, ist, dass die dann sagen, ja, und jetzt weiß ich ja nicht, hat der wirklich so lange dafür gebraucht? Oder hat der irgendwie ins Fitnessstudio und dies und das und hat einfach gar nicht sich so richtig konzentriert rangesetzt und so? Und dann denke ich ja immer, dann bin ich auch irgendwie bei diesem grundsätzlichen Vertrauen, dass ich denke, ja, aber das wusstest du doch im Office vor Ort auch nicht. Da sind die Leute im Großraumbüro verteilt und haben auf ihren Bildschirm oder 2 Bildschirme gestarrt. Und was sie da eigentlich gerade machen, hast du ja auch nie gewusst. So. Also insofern frage ich mich auch manchmal, weil das, ich habe das Gefühl, das Thema kommt auch gerade bei diesem Remote-Work gerade wieder hoch und interessiert alle. Und ich denke so, ich weiß gar nicht, wo ist denn jetzt der große Unterschied? Dieses Vertrauen, dass derjenige an dem schafft, was wir verabredet haben, habe ich das Gefühl, das muss doch so oder so da sein.
Ja.
Wie, also bin ich da, Wie erlebst du das?
Ich bin da eigentlich komplett bei dir. Ich habe einen kleinen Wettbewerbsvorteil. Wir arbeiten schon immer so teilweise remote. Ne? Also ich habe schon, also die Hälfte des Teams sitzt deutschlandweit verteilt. Die andere Hälfte sehen wir sehen uns mal im Büro, aber auch nicht irgendwie jetzt jeden Tag, weil keiner, also grundsätzlich, Vertrauen ist immer die Grundlage. Ich glaube, die zweite Prise ist Kommunikation. Wenn jemand besonders lange brauchen würde, dann wüsste ich die Gründe dafür, weil ich mit den Menschen rede. Na, also kommt halt nicht vor, ja, mach mal diese Aufgabe, wir reden nächsten Monat wieder. Und dann das große Erwachen, dass die Aufgabe nicht erfüllt ist. Das passiert nicht. Dafür sind wir jetzt viel zu nah aneinander. Und das Thema Remote ist klar, da bin ich komplett bei dir. Also nur weil eine Person vor mir im Büro sitzt oder in einem Büro sitzt, das irgendwie drei Räume weiter ist von meinem Chefbüro, weiß ich ja nicht, ob die arbeitet oder nicht, ob die motiviert dabei ist oder nicht. Ja. Ich versuche vielmehr die Voraussetzung zu schaffen, dass eine Person in einem Umfeld arbeitet, das sie antreibt. Also gar nicht, dass ich irgendwie pushen muss, sondern dass das von innen kommt, dass die Person Bock hat, diese Aufgabe zu erfüllen und ein möglichst geiles Ergebnis abzuliefern. Das ist das, was ich versuche. Das ist aber nicht durch Druck irgendwie machbar oder durch eine Anwesenheitspflicht, sondern eben durch Kommunikation und Vertrauen. Das sind, glaube ich, immer die beiden Grundvoraussetzungen, dass sowas überhaupt passieren kann, egal ob die Person jetzt im Büro sitzt oder nicht.
Ja. Was ist denn deine Antwort auf die Frage, wie bekomme ich als Führungskraft raus, was mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin braucht, um sich da zu entwickeln und zu entfalten? Wie bekomme ich das raus als Führungskraft?
Ich frage das tatsächlich einfach. Also genauso, ja.
Also das, ja, ich bin dankbar, dass du das so sagst, ja.
Ja, also eigentlich ist es immer dieses, eigentlich ist es als Führungskraft nur nachfragen, den Mund halten und zuhören. Ne, also das Zuhören ist ja super wichtig. Also im Idealfall redest du als Führungskraft ja viel weniger als deine Mitarbeiter. Und das versuche ich irgendwie umzusetzen. Ne? Und in dem ganz speziellen Fall wäre die Frage einfach, Alexander, wie kann ich dir helfen, dass du deinen Job besser machen kannst? Geht es dir gut? All sowas. Ne? Mehr wäre das. Also. Und dann kommt die Antwort. Und der höre ich halt zu. Und dann versuche ich es umzusetzen.
Ich muss halt einfach mal die Frage stellen und zuhören.
Ja,
ne?
Ja, genau. Das ist es. Es ist halt, also die ich glaube, so ein bisschen die Veränderung ist einfach, dass es ein nicht mehr nur ein Senden sein kann von der Führungskraft, ne, sondern es ist vor allem ein Senden der Mitarbeitenden. Und dann braucht es eigentlich nur einen Empfänger, der gewillt ist, dem empathisch zu begegnen.
Ja. Glaubst du, man kann auch zu viel kommunizieren als Führungskraft?
Ja, auf jeden Fall. Klar. Wir sind tatsächlich auch schon mal in die Falle getappt und hatten, wir haben ja viele Termine und gerade diese Gruppentermine waren eine Zeit lang zu lang angesetzt. Mhm. Ne? Das war ein Fehler, weil ich wollte verhindern, dass die Leute in der Pandemie vereinsamen. Mhm. Ne? Also ich habe das bei mir selbst gespürt. Ich saß die ganze Zeit im Homeoffice und habe irgendwie die weiße Wand hinterm Computer noch gesehen. Das war es aber. Und wenn man Termine hatte, dann hatte man nur noch fachliche Termine. Ne, weil dieser soziale Austausch komplett weg war. Und dann haben wir eingeführt, dass wir uns beinahe täglich quasi zu Mittagspausen treffen. Ne? Irgendwie so eine Stunde reden über die Arbeit war verboten. Es sollte ein rein wirklich sozialer Austausch sein. Das geht grundsätzlich mit diesem Team. Ne? Also die, ja. Auf der Ebene können wir super gut kommunizieren. Aber das war ein bisschen zu viel. Mhm. Ne? Es waren dann irgendwie dann doch dieselben Themen und teilweise war es ein bisschen ruhiger, weil der eine oder andere die Mittagspause vielleicht auch für sich alleine braucht. Ne? Gerade so ein bisschen introvertiertere Menschen, die brauchen dann vielleicht auch mal den Rückzug. Das haben wir aber angepasst einfach. Ne? Also tatsächlich einfach von einer Stunde auf eine halbe Stunde und schon war das Problem gelöst.
Und ihr macht es immer noch eine täglich, oder?
Dreimal die Woche.
Dreimal die Woche. Mhm.
Ja. Okay. So oft muss ich die dann doch nicht sehen.
Wie jetzt in deinem LinkedIn-Profil steht so als Profilslogan: Lass mal arbeiten ein bisschen geiler machen.
Ja. Ja, das ist eine große Motivation von mir. Ich sehe ganz viele, gerade in meinem persönlichen Umfeld, jetzt gar nicht in meinem beruflichen Umfeld, aber ich sehe ganz viele Punkte, die Menschen nicht zufriedenstellen, ne? Die so einfach gelöst werden können. Das ist vor allem das Thema, es ist eigentlich immer wiederkehrend, dieses Thema Kommunikation. Dass nicht zugehört wird und dass nicht eingegangen wird auf Bedürfnisse oder Schwierigkeiten, die der Job bereitet. Dabei sind, glaube ich, ganz viele Themen super einfach zu lösen. Also ich glaube, dieser Slogan, lass mal arbeiten ein bisschen geiler machen, der ist nicht schwierig zu erreichen. Ne, das ist eigentlich immer, also ich wiederhole mich da leider für deinen Podcast, aber ich habe keine bessere Antwort. Es ist eigentlich immer zuhören und dann umsetzen. Mhm. Mit seinem Team irgendwie reden oder mit den Menschen ganz grundsätzlich reden und dann sind es ja nur Kleinigkeiten, die fehlen an ganz vielen Stellen. Und dann ist da, glaube ich, echt viel möglich, weil wenn du das schaffst, dann hast du auf einmal ein Team, das von innen heraus motiviert ist, ne? das bereit ist, irgendwie alles zu geben, und so Themen wie die Fluktuation oder so, kriegst du halt komplett mit so ganz kleinen Hebeln unter Kontrolle. Also ich habe jetzt in 5 Jahren eine von 0. Ja. Das kriegt man hin. Aber das ist, also ich bin da auch froh, einfach in einem Unternehmen zu arbeiten, dass das vielleicht nicht so ausdrücken würde, diesen Satz, aber die Botschaft ähnlich sieht.
Ja, ich glaube auch, dass es, ich weiß gerade nicht, ob es das so trifft irgendwie. Ich hätte jetzt auch gesagt, ja, wenn man einfach anständig untereinander ist und sich, ich rede ja auch gerne immer von Augenhöhe, ne? Wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, klar, der eine ist Führungskraft, der andere nicht und so, aber trotzdem auf Augenhöhe begegnen und die Leute ernst nehmen und auch ihren Ärger und ihre Wünsche und wirklich versucht, das Beste draus zu machen. Und wie du sagst, ne, es gibt überall Ansatzpunkte und gemeinsam auch zu schauen, ey, wie können wir es auch gemeinsam als Team wuppen dann und wieder einen Schritt vorwärts machen, wie können wir uns als Team entwickeln, das finde ich schon ganz wichtig. Und ich habe auch schon immer gesagt, solange ich denken kann, sowohl als Trainer als auch mit Führungserfahrung, fand ich immer schon diesen Spruch gut, Betroffene zu Beteiligten machen. Ich glaube, das kam damals so aus der Organisationsentwicklung, aber für mich hat das aber auch immer geheißen, auch so beim Thema Führung, ne? Warum sollte ich denn alles besser wissen? Frag doch die Leute, dafür hast du sie doch und auch dafür hast du sie auch eingestellt und alles und überhaupt so bei Kommunikation, ne? Frag doch einfach, hör zu, sei offen, hinterfrag dich auch selber, bin ich da gerade voreingenommen? Reagiere ich jetzt so, weil das meine Meinung ist, also Sachen.
Ja, finde ich auch super wichtig. Also gerade dieses auf Augenhöhe sein und einfach mal versuchen, Verständnis für den Gegenüber zu bekommen. Ne? Also dieses Perspektivwechsel ist im Fachlichen ja super wichtig im Marketing, die Perspektive von Zielgruppen einzunehmen, aber im Dialog oder in der Kommunikation generell noch wichtiger fast schon. Ne? Also anders geht es, glaube ich, auch gar nicht, dass man irgendwie zu einem Konsens kommt. Ganz grundsätzlich sehe ich die Sachen eigentlich ganz genauso wie du an der Stelle. Ich stelle keine Leute ein, um denen zu sagen, was sie zu machen haben. Ich versuche den Leuten zuzuhören, wenn sie irgendwie Schwierigkeiten haben. Mein Ziel als Führungskraft ist es ja, das bestmögliche Ergebnis als Team zu erreichen. Dazu muss ich jeden Einzelnen befähigen, dass er seine bestmögliche Leistung überhaupt erbringen kann. Das geht mit individuellen Lösungen und die kriegst du eben quasi im Dialog schon fast vorgesagt. Ja, deswegen ist dieses auf Augenhöhe, glaube ich, unheimlich wichtig.
Hast du schon mal erlebt, dass so deine Art und Weise, Augenhöhe und das Ganze, dass das schon mal ausgenutzt worden ist? Oder wo wäre auch vielleicht, um es ein bisschen zu erweitern, noch gerade die Frage, wo wäre für dich auch so eine rote Linie, wo du sagen würdest, hey, da würde ich jetzt sagen, ey, stopp und nicht weiter? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey,
ja, also ganz grundsätzlich wird mir immer in Aussicht gestellt, dass das irgendwann mal irgendwer ausnutzt. Ne? Also passiert ist es bisher nicht. Die rote Linie, also es gibt natürlich mehr rote Linien. Ne? Also es gibt auf Augen, wenn ich auf Augenhöhe bin und eine und respektvoll bin und eine Person ist nicht nur in einer einzelnen Diskussion irgendwie verlässt dieses Feld und reagiert irgendwie respektlos oder so, das ist für mich so ein No-Go. Ne? Also ich versuche Menschen so zu behandeln, wie ich behandelt werden möchte. Mhm. Wenn es da Menschen gibt, die dauerhaft schlechte Arbeitsergebnisse erreichen, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Woran liegt das? Wenn alle Möglichkeiten, die ich erbringen kann, ausgeschöpft sind, dann ist auch das eine rote Linie natürlich. Mhm. Also wir sind nicht auf einem Ponyhof, wo irgendwie jeder machen kann, was er will. Das ist es ja gar nicht. Ne? Das wird vielleicht manchmal so verstanden, weil da halt so viel Freiraum herrscht. Mhm. Aber der Freiraum ist am Ende des Tages eigentlich nur die Basis, damit es besonders gut werden kann. Und ich bin halt nicht die Person, die den Leuten vorgibt, wie es besonders gut ist. Ne, dafür haben wir Experten. Wie gesagt, ich stelle ja keine Experten ein, um denen das dann zu erzählen, was der beste Weg zum Ziel ist. Das sind so die beiden roten Linien. Ne? Also wenn einer dieses kommunikative Mindestniveau unterschreitet dauerhaft und das Leistungsniveau ebenso, dann sind das natürlich Punkte, über die man sich unterhalten kann. Und wenn das nicht passt, wenn man da dann doch unterschiedliche Vorstellungen hat, was das Mindestlevel ist, dann muss man sich halt trennen, dann passt das nicht. Aber das weiß die, also das Schöne ist ja, wenn man so viel kommuniziert, dann wissen das immer beide Parteien.
Und dann ist es in dem Sinn auch aus meiner Sicht gar keine Überraschung, ne? Wenn man dann irgendwie irgendwann mal zu dem Ergebnis kommt und so, weil man steht ja im Kontakt, man sagt schon, hey, das und das läuft nicht so, man gibt Feedback, ey, wie siehst du das? Man sagt, okay, hier kommt das und das muss sich ändern und was brauchst du denn dafür auch da? Wie kann ich dich unterstützen teilweise? Aber irgendwo bahnt es sich dann ja auch an. Das ist, sollte ja niemanden dann ehrlicherweise überraschen. Hast du dich schon mal von jemandem trennen müssen?
Nee, bei der Gamit noch nicht. Davor schon.
Okay. Davor schon?
Ja.
Und dann habe ich ja noch sowas aufgespürt bei dir im Profil, im LinkedIn-Profil. Da hast du gesagt, jetzt lacht da schon der Nils. Ich mag es, Dinge anders und hoffentlich besser zu machen. Das geht für meine fachliche Arbeit und meine Art, Teams zu führen, gleichermaßen, hast du gesagt. Was machst du denn anders und vor allen Dingen, was machst du auch besser bei Teamführung als andere?
Es ist, glaube ich, jeweils dieses Zustände beobachten und dann irgendwie mal vom Status, also dieses vom Gewohnten abweichen. Ne? Also das kann auch immer nach hinten losgehen, das muss man immer dazu sagen. Ne? Also wenn man sagt, das ist der Status quo und so macht man es halt, das gibt es ja leider in ganz vielen Themen. Und wenn dann einer kommt und sagt, ich mache das aber mal ganz anders, für mich ist das vielleicht nicht so wichtig, ich wusste nicht, dass man das so macht, dann kann das Zustände verbessern. Dann kann man, glaube ich, viele Dinge besser lösen als normal. Ich weiß auch, welchen Post du da meintest. Ich glaube, das war in Bezug auf so das Thema Stellenanzeigen, ne?
Nee, ich glaube, das steht sogar, glaube ich, in dieser Description da von dem LinkedIn-Profil sogar drin. Das war, glaube ich, gar kein Post.
Aber ja, das weiß ich mal wieder nicht, was ich da gelabert habe. wenn du es aufs Fachliche beziehst, ne, ich versuche einfach Dinge, die man so macht, also als Beispiel das Thema Stellenanzeigen, ich lasse das einfach weg. Mhm. Ne? Also das ist so, du suchst eine Person, das Erste, was du machst, ist Stellenanzeige. Das Erste, was ich mache, ist nach Menschen suchen, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde. Und dann schreibe ich keine Stellenanzeige, dann rede ich nämlich mit den Menschen. Ne? Das ist so ein bisschen das, was auf LinkedIn zwar zu Gegenwind führt, aber für mich immer ganz gut klappt. Und wenn wir im Führungsbereich bleiben, dann ist es, glaube ich, einfach, meine Führung ist nicht mehr, also die stellt nicht die Führungskraft in den Mittelpunkt, sondern den Menschen. Ne? Und der stellt auch nicht die Arbeitskraft in den Mittelpunkt, sondern auch wieder den Menschen, weil mir das wichtiger ist. Ne? Weil ich glaube, wenn es dem Menschen gut geht, dann geht es der Arbeitskraft ebenfalls gut. Und das menschliche Wohlbefinden ist das die Grundvoraussetzung, dass die Arbeitskraft Höchstleistung bringen kann. Das gilt für mich. Ne? Man muss das ja sagen, ich bin ja bin ja eigentlich Egoist. Ich schaffe mir selbst ja auch ein Umfeld, in dem ich arbeiten möchte.
Klar.
Damit, ne? Und auch mein Wohlbefinden stelle ich mit diesem Umfeld einfach sicher. Das ist ja auch ein, also da, vielleicht ist das sogar mein größter Treiber. Ne? dass ich da einfach mit Menschen arbeite, zu Themen arbeite, die mir gut tun.
Und wenn du aber davon redest, so Dinge auch anders und besser zu machen, auch beim Thema Führung, probierst du dann auch neue Praktiken oder Vorgehensweisen aus oder nee. Gar nicht so?
Nee, das liegt aber grundsätzlich daran, dass ich nicht in der gar nicht so sehr in der Theorie unterwegs bin. Mhm. Also ich mache das tatsächlich sehr, sehr situativ. Also gerade die, gar nicht so die fachliche Führung, sondern eher so das Thema der disziplinarischen Führung. Das geschieht sehr iterativ. Also da brauche ich, ich versuche da irgendwie nicht mit einer Fragetechnik durch das Gespräch zu führen oder mit sonst irgendeiner anderen Motivationsmethode oder sowas. Das bin ich. Ich lebe da sehr in der Praxis. Mein ganzes Leben schon fiel mir die Praxis immer leichter als die Theorie. Und die Antwort muss ich leider ganz langweilig mit Nein, tue ich nicht, beantworten.
Ja, passt ja auch zu dem, du hast ja in unserem Vorgespräch auch so gesagt, ich habe noch nie ein Führungsbuch gelesen.
Nee, das stimmt. Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Ich glaube, ich werde das auch gar nicht tun.
Muss man ja auch nicht, ne?
Nee, ich habe auch gar nicht, also ich habe da auch irgendwie, das Problem ist, dass ich in vielen Fällen halt diese, wenn ich die Bücher, oder wenn ich die Theorien, ne, die Bücher habe ich ja nie ganz gelesen, aber wenn ich so die Theorien dann mir zu Gemüte führe, dann sehe ich halt den Praxisfall nicht. Also ich sehe diesen Fall nie. Ne, das ist immer, sind immer so perfekte Situationen. Die müsste man sich natürlich vielleicht anders übersetzen, als ich das tue. Aber irgendwie konnte ich da noch nie was für mich rausziehen. Und die Frage ist natürlich dann auch immer, ob ich das brauche. Ne, also weil ich sehe, also ich sehe ja in meiner Praxis, dass das für diese Ansammlung von Menschen funktioniert. Ne? Ich hole mir regelmäßig Feedback ein, beziehungsweise lasse mich fast schon roasten und möchte quasi ganz hart formuliert bekommen, was dann besser funktionieren kann, was dann nicht. Und natürlich läuft da nicht alles super. Auch ich mache da ganz viele Fehler und das ist, glaube ich, auch gut so, weil sonst besteht, glaube ich, relativ wenig Chance, sich noch weiterzuentwickeln. Aber der Weg, also die Richtung stimmt. Ja. Und dass man irgendwie bestimmte Dinge besser lösen kann, das ist ganz klar, aber der Grundsatz stimmt und deswegen habe ich für mich irgendwie noch nicht so den Punkt erreicht, an dem ich sage, dieses eine Führungsbuch, das muss ich jetzt aber durchlesen, sonst bin ich am Arsch.
Jetzt hast du gerade noch gesagt, ich lasse mir auch so Feedback geben, also ich nehme mal an, dass du dir auch schon Feedback so in Einzelgesprächen holst, würde ich mal schätzen und so. Da gibt es aber auch irgendwie so einen Austausch tatsächlich mit dem ganzen Team, weil du ja auch gesagt hast, ich lasse mich da so roasten irgendwie, also heißt das, gibt es da irgendwie so nach dem Motto, zweimal im Jahr sitze ich mit meinem Team zusammen und Feuer frei und alle geben mir Feedback oder was machst du
da? Nee, also das war tatsächlich so, dass ich habe ja den wöchentlichen Austausch da mit jedem Einzelnen und da kommen natürlich immer wieder Dinge zur Sprache, wo ich dann auch für mich Punkte mitnehme, die ich besser machen kann, die vielleicht nicht so angekommen sind, wie sie gemeint waren. Und manchmal kommt mir da zu wenig. Ne? Also da vielleicht fordere ich das auch falsch heraus, aber das ist natürlich auch immer schwierig, einer Person die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, jetzt komm, gib mir mal Feedback, gerne auch kritisch. Da kommt dann doch halt dieses, ja, das ist aber mein Vorgesetzter, was kann ich jetzt sagen? Das kommt halt automatisch, auch wenn man natürlich alles sagen könnte. Und deswegen machen wir das jetzt quasi so, dass ich formuliere Fragen, die ich relativ offene Fragen natürlich, zu denen ich gerne Antworten hätte. Jeder kann das für sich beantworten im stillen Kämmerlein. Dann kann, wer möchte, auch jeder mit mir darüber sprechen, auch einzeln. Und dann gibt es halt so einen Roast-Termin und da kann man das Ganze dann auch als Team formulieren, wenn man denn möchte. Ja, Also das steht tatsächlich jetzt erst an im September. Zum ersten Mal so in
zum dieser, ersten Mal dann
in dieser, in dieser Organisation. ja, ich bin gespannt und habe auch ein bisschen Angst, was denn da kommt.
Und wenn und dann sagst du, okay, ja, da denke ich drüber nach. Und wenn du dann, wenn es da irgendeinen Punkt gibt, wo du sagst, ja, stimmt, das sollte ich vielleicht verändern und so.
Mache ich das, klar. Also da, ich gehe da ganz, also du, man muss natürlich, ich glaube, in so einem Termin brauchst du natürlich schon ein dickes Fell. Das, da kann sich ja keiner von freisprechen, wenn es dann irgendwie eine Stunde darum geht, Kritik an einer einzelnen Person zu üben, dann ist das natürlich schwierig für die Person, die da kritisiert wird. Und in der Konstellation Führungskraft und Team ist es vielleicht auch für das Team schwierig, die Kritik zu formulieren. Aber trotzdem gehe ich da so rein, dass, also das mache ich mir einfach bewusst, da will mir keiner was Böses, sondern jeder Einzelne oder jede Einzelne, die da was formuliert möchte, dass die Zusammenarbeit besser wird. Und deswegen werde ich mir jeden einzelnen Punkt natürlich irgendwie zu Herzen nehmen, darüber nachdenken und das dann versuchen zu verbessern. Das Schöne ist aber natürlich, dass es ein Dialogformat ist. Ja. Ich kann also Kritik so formuliert zu bekommen als Nachricht, ist glaube ich, schwieriger, als wenn man die im Dialog dann sich erklären lassen kann, ne? Oder vielleicht einfach schon klären kann, wenn man in den Austausch geht. Aber ja.
Ja, sehr schön, ja.
Ja, ich freu mich tatsächlich drauf, weil das ist so ein bisschen einfach die Chance, dann Dinge aus der Praxis direkt in der Praxis zu verbessern. Das finde ich dann viel, viel cooler als ein Führungsbuch.
Ja, also die Frage, was hast du für einen Literaturtipp oder sowas, die kann ich mir ja dann sparen irgendwie. Ja.
Ich bin... Also Big Five for Life finde ich ein grandioses Buch. Also da kann man, glaube ich, also da habe ich auch extrem viel mitgenommen, wie ich Dinge, okay. Wie ich Dinge sehe. Ich weiß nicht, wie der Nachfolger heißt. Vielleicht kennst du den. Okay. Nennen wir ihn Big Five for Life 2. Finde ich fast schon noch besser. Das wäre mein Literaturtipp.
Okay. So, ganz kurz noch. Warum ist dein Team das beste Team der Welt?
Mein Team ist das beste Team der Welt, weil das aus ganz vielen tollen Menschen mit ganz vielen unterschiedlichen Fähigkeiten, Vorlieben besteht und ich jeden Tag unfassbar viel Spaß habe, mit diesen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen.
Nils, herzlichen Dank.
Nicht zu danken.
Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bei vielen Punkten habe ich gedacht, so, das sage ich auch immer so in meinen Seminaren.
Ich habe vorher deine Texte gesehen. Und
In meinen Führungstrainings sage ich so ähnliche Sachen und so. Da habe ich gedacht, irgendwie, ja, ich sollte mal jedem irgendwie dann so dieses Interview vorspulen, damit die Leute merken, das erzählt er nicht einfach so als Trainer, sondern es gibt tatsächlich Führungskräfte, die das auch so leben und umsetzen und machen. Also du warst ja noch nicht bei mir im Seminar, ne? Muss man dazu sagen. Du machst das einfach so.
Ich habe das einfach so gemacht.
Ja, umso besser. Hey Nils, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Gleichfalls. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Also, alles Gute, gell?
Gleichfalls.
Bis dann. Bald. Ciao. Ciao.